Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zur dritten Episode von Fotografie neu denken, der Podcast, live vor Ort in der neuen Galerie in Gladbeck. Wie angekündigt, nach dem Artist Talk mit Sabine Maria Schmidt, das wirklich sehr gut geworden ist, wie ich finde, geht es jetzt kurz um ein Gespräch zwischen mir und Achim. Denn wir haben eins gemeinsam. Ich kam an die Folkwangschule, als er ging, und wir beide haben sehr gute Erinnerungen an Inge Oswald, die ich von hier aus sehr herzlich grüßen möchte. Bei ihr hat Achim sein Diplom gemacht und wurde bestärkt in seinem Ansatz, den er verfolgte. Ich habe meine Zwischenprüfung bei Inge gemacht und sie unterstützte mich bis dahin. Sie kam sogar mit nach Wilhelmshaven vor 28 Jahren und besuchte mit einigen Studierenden das internationale Kurzfilmfestival der Eisenstein, das ich damals mitorganisiert habe. Insofern ein ganz herzlicher Gruß nochmal an Inge Oswald und hoffentlich wird sie es noch hören können. Danke für deine Weitsicht, liebe Inge. Ja, bevor wir in das Gespräch zwischen Achim und mir einsteigen, lohnt sich sicher noch einmal ein kurzer Blick auf die Ausstellung selbst. Die neue Galerie Gladbeck zeigt Arbeiten von Achim aus mehr als 3 Jahrzehnten und macht dabei deutlich, wie konsequent sich der Medienkünstler mit der Frage beschäftigt, was ein Bild eigentlich ist. Viele der Arbeiten, die Achim in Gladbeck zeigt, sind fast ganz ohne Objektiv, aber definitiv ohne Kamera entstanden. Stattdessen hat er mit Licht, Fotogrammen, Scannern oder digitalen Verfahren gearbeitet. Er lässt Bilder entstehen, die vertraut wirken und gleichzeitig unsere Vorstellung von Fotografie auf den Kopf stellen. Ja, wer meinen Podcast bereits länger hört, dem kommt das sicher sehr bekannt vor. Der zweite Teil des Ausstellungstitels Techno-Imagination gibt den nächsten Hinweis. Er verweist nämlich auf den Medienphilosophen Willem Flusser, der Achims Blick auf die Fotografie, die Kamera und das Apparative maßgeblich verändert hat. Flussers Gedanken über technische Bilder bilden einen wichtigen Ausgangspunkt für seine künstlerische Arbeit. Gerade heute in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und digitale Technologien unseren Alltag immer stärker prägen, gewinnen diese Fragen eine besondere Aktualität. Denn technische Bilder zeigen nicht einfach nur Wirklichkeit, sondern sie erschaffen ihre ganz eigenen Wirklichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung ist Achim Monets Neuinterpretation des Märchens Rotkäppchen. Unter dem Titel »Der Wolf vom Königsforst und das Mädchen« verbindet er KI-generierte Bildfolgen mit Film, Installation und Virtual Reality. Es entsteht eine faszinierende Erzählung, die klassische Märchenmotive mit den Möglichkeiten neuer Medien verbindet. Poetisch, überraschend und manchmal auch irritierend. Ja, lassen wir aber jetzt einfach mal Achim selbst zu Wort kommen. Viel Spaß!
Achim, ja, schön, dass ich hier sein darf, dass ich hier mir die Ausstellung exklusiv angucken kann mit dir. Jetzt haben wir ja hier so eine, wenn man so will, eine Retrospektive, hat Sabine Maria Schmidt ja auch gerade so ein bisschen angeteasert zu sehen. Jetzt ist natürlich interessant für mich, dass du ja in Essen angefangen hast zu studieren. Und dann hast du aber ja eigentlich sozusagen die klassische Fotografie, wenn man so will, hinter dir gelassen. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Du hast es vorhin so ein bisschen angeteasert, du hast für die Zeit fotografiert, also klassische Fotografie gemacht, Foto für Magazine. Was ist dann passiert?
Dann habe ich Flusser gelesen und das war der Wendepunkt. Und zwar insofern, dass ich vorher gearbeitet habe für Magazine und eine richtige, wie soll ich das sagen, anwendungsbezogene Fotografie gemacht habe. Und das lief eigentlich auch recht gut. Dann kam Flusser mit seiner Literatur und hat quasi ausgelöst, dass ich alles hingeschmissen habe, was das betrifft. Und das über mehrere Monate hat sich das wirklich ganz, ganz schnell abgewickelt. Und von da an haben mich völlig andere Dinge interessiert. Und es ist wirklich die Flussersche Idee, ein Augenmerk auf das Apparative zu tun. Und ab dann ging es sozusagen los, vom Apparativen her zu die Fotografie zu hinterfragen. Und da sind eben diese Experimente, die ersten entstanden, mit dem Auseinandernehmen von Videorekordern, mit dem Missbrauchen von Scannern, mit fotografischen Materialien, eben nicht in dem Sinne, wie sie eingesetzt werden sollen, sondern in Dingen, die man eigentlich nicht tun darf, Entwickler mit Fixierer vermischen und so weiter und so weiter.
Hat das dann in Essen im Labor schon angefangen oder hast du das dann erst an der KRM gemacht nachher?
Nee, das hat schon in Essen angefangen. Also die ältesten von den Arbeiten sind von 92, ne? Die etwas größeren hier jetzt von 94. Und das war eigentlich alles im Übergang, aber eben ausgelöst in 92 durch das Lesen von einer Philosophie der Fotografie und später dann nochmal sehr, sehr stark durch das Universum der technischen Bilder, wo Flusser ja auch sehr prophetisch Dinge voraussagt, die wir heute als Realität haben, aber die damals halt eine wahnsinnige Revolution waren, ja, und natürlich auch nicht von allen anerkannt wurden.
Ja, du hast es vorhin im Gespräch auch schon so ein bisschen angeteasert, so ein bisschen, das hat nicht immer auf offene Ohren oder auf offene Augen ist das nicht getroffen, ne, was du da gemacht hast, quasi mit dem Fixierer, mit dem Entwickler rumgeschmiere quasi. Das, kannst du das nochmal so ein bisschen, was da passiert ist?
Ja, also es war damals ja so die Zeit, die politisch auch nicht so ganz unspannend war. Es gab so diese ersten rechtsradikalen Tendenzen. Es gab den Jugoslawienkrieg, ne, oder das ehemalige Jugoslawien. Und ich hatte bei einigen von meinen Kommilitonen, die haben mich schon, glaube ich, so ein bisschen als Freak angesehen, weil die haben alle sehr entweder fotojournalistisch gearbeitet, dokumentarisch gearbeitet. Und ich habe halt versucht, ganz das Gegenteil zu machen, sondern eben das zu brechen, so wie Flusser es als Idee hervorgebracht hat und eben wegzukommen von dem, was vermeintlich dokumentiert oder journalistisch erfasst wird. Und das hat nicht auf alle Ohren gestoßen, also nicht bei allen positiv angekommen, sondern viele haben das irgendwie auch so ein bisschen freakisch gesehen, ja.
Obwohl ja Essen aus der subjektive Kamera, aus der Idee von Otto Steinert gekommen ist und im Grunde genommen, also wenn ich mir das hier so anschaue, ja, also liebe Essener Volkwang-Studenten, kommt vorbei, weil, also ich finde hier Otto Steinert auch wieder. Oder?
Gebe ich dir absolut recht. Und in diesem Sinne ist es ja auch. Und das war aber etwas damals in den 90er Jahren, Mitte der 90er, war die Becher und die Becher-Schule so stark, ja, dass eigentlich fast nichts rübergekommen ist. Selbst ein Gottfried Jäger und andere Leute, ja, die in der generativen Fotografie ganz eigene Wege gegangen sind, ja, die hatten auch kaum eine Chance. Und das war für mich auch etwas, was wahnsinnig wichtig war. Ja. Ich wollte da unbedingt was anderes sehen. Es hat mich so gelangweilt, das immer wieder zu sehen und eben auch die ganzen Redundanzen, die da drin waren. Und es war eben auch so durchsichtig, ja. Und da war aber Flusser dann eben nochmal die wahnsinnig große Hilfe, weil er eben nochmal anders als Susan Sontag oder Roland Barr da diesen Fokus auf das Apparative genommen hat, ja. Und nicht nur auf das Verhalten oder die Geste des Fotografierens und so weiter.
Jetzt läuft man natürlich ein bisschen Gefahr, dass das vielleicht dann am Ende doch nur noch als Technik abgetan wird. Wie begegnest du dem, wenn da so Einwände kommen?
Ja, ich würde sagen, ich glaube, momentan gibt es ja auch so eine leichte Rückbesinnung dessen, dass man wieder anfängt, das Material sehr, sehr stark als das zu sehen, was es ist, nämlich als Mitspracherecht dessen, was wir nachher als Werk haben. Und ich glaube, innerhalb von KI, aber auch der ganzen Digitalisierung der kalten Bildschirme und der kalten Oberflächen wird das gerade wieder neu entdeckt. Aber es ist letztendlich immer Teil des Werkes gewesen, ob ich mit Marmor arbeite oder ob ich mit Ton arbeite. Und genauso eine große Rolle spielt es letztendlich, mit was für ein Papier arbeite ich, ja, nehme ich dies oder jenes. Und das sind alles Experimente, die mich zu der Zeit sehr, sehr stark interessiert haben.
Und wie war dann der Sprung in die KRM? Also du warst jetzt in Essen, wir gehen nochmal zurück, sozusagen vor 30 Jahren in Essen. Die wollten das nicht sehen, dann hast du die Schule gewechselt. Und wie bist du da angekommen? Wie bist du da aufgenommen worden?
Toll, muss man einfach sagen. Ne? Also es ging da mit Arbeiten und Ideen. Und ich hatte da eben auch die ersten Konzepte über apparative Untersuchungen gemacht. Das war so eine Art Filmprojekt mit 16mm Projektor in einem Austausch dialogischen und eben auch diese Experimente im Fotografischen zu machen. Und in der KRM waren dann eben Leute, die das komplett aufgenommen haben, wie Siegfried Zielinski, Hans-Ulrich Reck, Jürgen Klauke, Walli Export. Und die haben das natürlich mit offenen Armen empfangen. Ne? Und das war für mich halt die totale Genugtuung, da eben jetzt auch mal Leute zu sagen, die sagen, ja, genau richtig. Und das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, ich würde das auch für heute auf Studierende beziehen, wenn man so Leute hat, die einfach sagen, ja, genau, mach da weiter. Ja, und egal, was da drumherum passiert. Und da war natürlich damals die KAM auch unheimlich vor ihrer Zeit. Ne?
Ja, innovativ, ne? Ja. Und auch aus dem Grunde ja gegründet worden wahrscheinlich, ne? Also um diese Medien oder das Medium mal zu definieren, ne? Ja, in seinen Facetten.
Ja, das war schon so eine kleine Renaissance, ne? Von dem, weil es ist ja auch alles zeitgleich gewesen, KAM, also relativ zeitgleich, KAM, ZKM, die ganzen Leute, die dann irgendwie auch so langsam an die Oberfläche kamen, die überhaupt diese ganzen Gedanken haben, ne? Und da gibt es dann ja auch wahnsinnig viele, viele Beispiele derer, die das vorangetrieben haben. Also damals war zum Beispiel auch das aufkommende Web das große Thema, aber auch solche Dinge wie Überwachung, kapitalistische Prinzipien und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Aber eben alles medial bestimmt. Und man hat so ein bisschen gerochen, was da auf uns zukommt und damals kritisch betrachtet. Aber wenn wir heute sehen, kann man nur auch sagen, ja, es war relativ naiv.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch nochmal Hand aufs Herz. Ja. Hast du damit gerechnet oder hättest du damit, wenn du jetzt an dein altes Ich vor 30 Jahren einen Text schreiben oder eine Nachricht schreiben würdest, hast du da irgendwas von gespürt, dass es so weit gehen würde?
Nee, ich habe es, glaube ich, nicht gespürt. Es ist bloß, also zum Beispiel in der Lektüre von Flusser hat man dann auch hier und da gesagt, ja, könnte ja sein, aber das ist doch ein bisschen weit hergeholt. Ja, und heute hat uns das überholt. Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, also wie sich das alles sukzessiv entwickelt hat. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, ob wir damals waren, Experimente zu machen mit Schallplatten oder damals aktuell Medien, ist heute, was wir heute mit der KI haben, ja, dass jede kleine Experiment und alles, was hinterfragt, ja, und das kritisch irgendwie auch nur untersuchen will, ja. Wir hatten dann damals diese Künstlergruppe Autopsie, ja, dass man die Dinge auseinandernimmt, sowohl im Apparativen als eben auch im Material und zu schauen, was ist das eigentlich, so eine Fotoüberfläche? Was ist das eigentlich, ein Film? Was ist heute vielleicht ein Sensor? Ja, oder was ist eben KI?
Oder der Algorithmus.
Genau. Der Algorithmus, genau, ja. Richtig, genau. Ja. Ja.
Wenn du jetzt, wie gesagt, Retrospektive ist ja auch so ein, ne, bist du überrascht von dir so ein bisschen? Also wenn man das, darf ich das so fragen? Also als Künstler, auch von Künstler zu Künstler, wie ist das dann? Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt eine Retrospektive machen.
Genau, also. Ja, ich würde es jetzt nicht wirklich als Retrospektive bezeichnen, weil dafür ist es ein zu kleiner Teil. Aber was die Idee war mal so einen Überblick zu machen, um selbst zu verstehen, wie haben sich die Dinge aufeinander aufgebaut. Und das tun sie ohne Frage, ja. In diesem ganz kleinen Bereich der kameralosen Fotografie. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Aber das war sozusagen der Fokus für hier. Also es sind wirklich nur Scans und es sind wirklich nur die Fotogramme. Und jetzt in diesem Raum auch fast alles analog, beziehungsweise vor digital. Ja? Und das spielt für mich da eine große Rolle. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist schon interessant, Dinge 25 Jahre nicht zu sehen, die wieder auszugraben und zu sagen, ah, guck mal, das sind ja Ideen von heute drin. Ja. Wie zum Beispiel hier diese Fotogrammarbeiten von 93, ja, wo auch mit diesen kleinen Figuren gearbeitet wurde und die projiziert wurden, die sich heute in der KI-Arbeit sozusagen über diese kleinen selbigen Figuren, Spielfiguren wieder neu manifestiert hat, was mir am Anfang überhaupt gar nicht klar war. Erst als das hier in der Ausstellung zusammenkam, war mir der Zusammenhang zwischen diesen kleinen Figürchen plötzlich klar.
Ja.
Dass die da eingesetzt wurden und da eingesetzt werden.
Dann lass uns doch mal rübergehen in den Raum. Du hast ja auch gesagt, dass der Raum jetzt quasi hier anfängt, ne, für dich sozusagen, hast du ja gerade schon angeteasert. Ja. Und dann gehen wir in den, möchte ich sagen, KI-Raum,
kann man das so sagen? Genau, oder? Richtig, ja.
So, dann müssen wir jetzt vielleicht mal für den Hörer beschreiben, was sehen wir hier eigentlich. Also wir sehen den Wolf und wir sehen Rotkäppchen in verschiedenen Ausprägungen. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, worum geht's für dich?
Ja, was vielleicht auffällig ist, wie du es gerade beschreibst, ist, dass wir den Wolf und das Rotkäppchen sehr verschiedenen Formen sehen, nämlich einmal in diesen historischen Figuren, ne, die ungefähr 7 Zentimeter hoch sind, dann eben auch einmal als ein ausgedruckter, lebensgroßer Wolf, der wie ein 3D-Wireframe daherkommt, dann als eine Tapete, so ungefähr 8x3 Meter groß, wo man das Rotkäppchen und den Wolf in einem Google Earth-Modell sieht, was den Kölner Königsforst beschreibt. Also das ist aus Google rausgenommen. Und hier gegenüber sind nochmal eine Analyse des Filmes von Rotkäppchen. Der beruht nämlich auf den Prompts des Originaltextes der Gebrüder Grimm. Also nicht als beschreibende Prompts, sondern wirklich als Text, wie er vom Märchen vorgeschrieben ist. Ja, und daraus sehen wir sozusagen, was die KI daraus macht. Und was ich halt sehr ersichtlich finde, ist, wie hoch die Vorurteile, ne, die sogenannten, wenn ich das mal so übersetzen kann, also der berühmte Bias, sich hier durchsetzt. Weil
also nochmal, um das so ein bisschen zu verstehen, du hast also tatsächlich den Gebrüder Grimm, ist das, oder?
Genau.
Text genommen, wie er in einer von den Übersetzungen oder in den nachfolgenden herausgegebenen Büchern steht und dann in den Prompt als Prompt eingegeben und genau. Mehr nicht dazu getan.
Genau, richtig. Mehr nicht dazu getan, sondern es heißt dann wirklich, im Grunde, es war einmal ein süßes kleines Mädchen, das hatte jeder lieb, am liebsten ihre Großmutter. Und das ist sozusagen der Prompt, das ist eine AI, die ja mittlerweile auch schon 2,5 Jahre alt ist, Luma AI. Und daraus wurden diese kleinen Schnipsel gemacht. Das sind immer Videoschnipsel von 4 Sekunden. Und die wurden dann zu dem Film zusammenmontiert. Und wie man hier auch sehr stark sieht, war damals die KI noch gar nicht fähig, auch wirklich Dinge gleichzeitig zu machen. Sondern das wurde immer wieder neu, random rausgeholt, ja, aus dem, was sie sich unter Rotkäppchen vorstellt. Und deshalb ist das zweite Bild schon überhaupt nicht mehr wieder zu erkennen, jetzt gegenüber dem dritten. Es gibt nur diese Gemeinsamkeiten, irgendwie rot, irgendwie eine Kapuze, irgendein Cape, ja. Das ist dann aber eben auch schon alles. Ne?
Aber wir sehen, dass es immer wieder, obwohl jetzt hier zum Beispiel nicht Rotkäppchen drinsteht als Wort,
genau.
Wir trotzdem
genau,
richtig. Die Anmutung haben von Rotkäppchen. Genau. Das ist hier noch anders als da, weil da steht Rotkäppchen. Das heißt, da hat die KI dann sich auch wieder auf die Texte zurückgegriffen, wo Rotkäppchen beschrieben wurde oder auf Bilder und so genau. Weiter.
Ah, okay. Ja, das ist genau richtig. Ne? Das Wort Rotkäppchen kommt hier eigentlich noch gar nicht vor. Trotzdem hat die KI das gemacht, weil das Großmutter und ein rotes Käppchen, aber nicht Rotkäppchen als Name. Ne? Trotzdem hat die KI komplett in diese Richtung gearbeitet. Und dabei sind halt eben auch Absurditäten entstanden, wie zum Beispiel, dass plötzlich der Wolf ein rotes Käppchen hat, was eben jetzt sehr berühmt geworden ist, hier drüben, ne? Ein rotes Käppchen gehabt, was eben sehr berühmt ist als das berühmte Magerkäppchen der Rechten.
Genau, und das ist das Titelbild von dem Plakat. Genau, für, das kann man genau, überall schon ja, sehen. Das genau.
Und für mich gut. Steht es halt so symptomatisch, ja, da liegt jemand im Bett, der isst Kuchen und trinkt Wein und hat ein rotes Käppchen und der freut sich dessen, was ihm gelungen ist.
Oh, und hat das Mädchen gefressen.
Ja, genau, er hat gerade das Mädchen gefressen.
Und die Großmutter.
Und die Großmutter, genau. Und jetzt kriegt er noch ein bisschen Kuchen, noch ein bisschen Wein und freut sich und hat aber ein rotes Käppchen. Und zwar ein bekanntes rotes Käppchen.
Und diese Bilder, die wir gerade beschrieben haben mit den Texten dazu, die sieht man dann auch nochmal als Film.
Genau.
Als Film sozusagen.
Genau, dann, richtig.
Und das sind immer nur 4 Sekunden, hast du gesagt.
Ja, genau. Also jetzt, das ist sozusagen der Märchenfilm. Und was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen nochmal eine 10-minütige Version. Und die erzählt eben auch die Geschichte des Rotkäppchens. Aber da werden sehr viele Protagonistinnen und Protagonistinnen des realen Lebens hereingeholt. Also politische Figuren, sehr bekannte Figuren. Es gibt zum Beispiel einen Tausch zwischen Ton und Film, Ton und Bild, was ja im Film normalerweise ein sehr manipulatives Zusammensein weiterträgt, wo zum Beispiel jetzt Höcke getauscht ist mit Charlie Chaplin in Der große Diktator. Das heißt, die Fantasiesprache, die Charlie Chaplin da so genialerweise hat sprechen lassen, die ist dem Höcke in den Mund gelegt und der Charlie Chaplin macht aber die Reden des Höcke.
Also du gehst auch direkt knallhart in die Politik rein quasi, ne, mit deinen Statements.
Ja, Ja, das ist schon eine ganz eindeutig politische Arbeit. Die hat auch eine ganz, ganz klare Haltung. Und die hat auch eine ganz, ganz klare, nicht fingerzeigige, aber sondern ich versuche das eben auch über Humor, aber auch Creepiness, die KI automatisch erzeugt, ja, als etwas hervorzuholen, um uns zu zeigen, was geht und was macht die KI. Weil es gibt da einen direkten Zusammenhang natürlich auch zwischen den rechtsradikalen Tendenzen in der Welt und der KI. Insofern, dass die Bots und so weiter, das haben wir schon bei der Trump-Wahl 2016 gesehen, sehr dabei helfen, solche Tendenzen oder zu spreaden. Und spielen natürlich die Bilder auch eine immer, immer größere Rolle. Ne?
Ja. Ja, wir sehen das ja auch, ne, der Erfolg bei TikTok oder so von der AfD-Partei ist ja auch viel größer als von den anderen klassischen Parteien.
Ja.
Ist ja auch ein Phänomen. Ne?
Ja, ist ein Phänomen, aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass die irgendwo verstanden haben, dass sie diese Mittel bespielen besser, ne, als manche andere. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, weshalb ich auch meine, dass dieses Ruhigsein ja eben nicht der richtige Weg ist. Der war es vielleicht nie. Und aber genau das ist das, was momentan auch vielleicht mehr in der Linken passiert. Ja, man wird überlegt, ist das gut, kann man das machen und so weiter. Bis dahin hat die Rechte schon längst alles plattgerollt. Und das ist auch eine der Dinge, die, glaube ich, eine große Rolle spielen.
Ja, das sehen wir auch in den USA, finde ich. Ne? Also die Demokraten sind ja auch irgendwie für mich, für meine Begriffe viel zu ruhig. Ne? Und das ist ja hier vielleicht auch so. Ja,
ja. Ja.
Mhm. Ja. Gut. Jetzt nochmal zu dem Raum, wenn wir hier so stehen. Jetzt ist Sabine nicht da, aber von wann sind diese Fenster? Hast du?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es hier eine Bibliothek ist und das sind ja so richtige, also Glasmalerei, ja, wie Kirchenfenster. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, finde ich, weil die fast auch so was Märchenhaftes haben, ne? Und letztendlich ja auch mal ein Medium waren vor Film und Fotografie, die Geschichten erzählt haben, ne? Und letztendlich erzählen diese Glasfenster in ihrer Farbigkeit wunderbar ihre eigenen Geschichten, die sich aber jetzt durch die Sonne, wenn sie auf das Rotkäppchen fällt, wir sehen es hier wunderbar, ja, sich damit eben auch vermischen. Ne? Und das gefällt mir natürlich irgendwie sehr gut.
Also du hast auch damit gearbeitet, ne? Man kann das sehen, finde ich, dass du hier das bewusst so ausgesucht hast. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall gelungen, würde ich sagen. Weil im ersten Moment, wenn man hier reinkommt, denkt man, okay, ich muss hier irgendwas machen, oder?
Genau. Ja. Irgendwas muss man machen. Es sieht erstmal so relativ leer aus, ne? Aber dann würde ich doch sagen, kriegt man doch ein bisschen was zu tun und zu denken. Und ja, letztendlich steht vielleicht auch der ist übrigens ganz, ganz neu, erst eine Woche vor Ausstellungseröffnung entstanden, dieser 3D-Wolf in Lebensgröße, der eigentlich jetzt auch genau das spiegelt, was eben 3D ist. Ne? Also eine Zusammensetzung von Dreiecken, die sowas Ähnliches ergeben wie ein amorphen Körper und in dem Fall, der einem Wolf ähnlich sieht. Aber genauso ist eigentlich 3D aufgebaut, ne? Aus tausenden Millionen von diesen kleinen Dreiecken, die dann quasi mit dem Foto, mit der Textur überzogen sind und uns dann die Simulation eines 3D-Wolfes geben.
Also das unendliche Dreieck quasi, oder?
Ja,
weil
genau.
Muss ja dann trotzdem irgendwie Lücken haben, oder?
Genau, richtig. Ja. Und der ist natürlich jetzt sehr grob, ne?
Ja.
Wenn wir den als normaler Wireframe, der hat jetzt hier vielleicht, lass mal schätzen, 200 Ecken. Ja, also der würde natürlich in einer hohen Auflösung, wie wir ihn da haben, hatte der dann irgendwie 50 Millionen von den Ecken. Ja. Also ein bisschen auch Ähnlichkeit zur Fotografie. Ne?
Also auch eine skulpturale Arbeit, ne?
Ja.
Oder, das ist aber geklebt oder ist das ausgedruckt?
Ja,
oder
das,
wie?
Das ist in 25 Teilen einzeln ausgedruckt und dann zusammengeklebt, genau. Weil ein Druck in dieser Größe, der wäre unbezahlbar in einem Stück. Ne? Da bräuchte man einen so teuren Drucker. Aber ich finde das irgendwie auch ganz schön, weil das für mich das auch nochmal ganz gut bricht, dass das wirklich ein gebautes Ding ist, ja, so wie die KI und 3D gebaute Dinge sind, gebaute Simulationen, ja? Gebaute Illusionen.
Und die weiße Farbe ist jetzt auch besonders, weil der Wolf ja dann eher ein dunkles Fell hätte.
Der hätte schwarz, das ist eigentlich eine gute Frage. Der ist quasi in einer Art Work in Progress gerade. Wie gesagt, eine Woche vorher entstanden und dann zusammengeklebt. Und erstmal ist er sozusagen jetzt erstmal geschützt durch die Farbe, damit er quasi auch vom Licht und anderen Dings nicht zerfällt. Und was für eine Farbe der kriegt, da können wir noch drüber sprechen.
Oder ist es der weiße Wolf aus Game of Thrones?
Ja, genau. Genau.
Okay.
Der Wolf zum Schafsfeld.
Genau.
Der unschuldige Wolf.
Der unschuldige Wolf.
Ja, genau.
Ja. Gut. Ja. Die Ausstellung ist wie lange?
Die Ausstellung läuft noch bis zum 2. August und wir haben noch einen VR-Tag am 18. Juli. Da kann man dann sozusagen den Kölner Königsforst komplett erlaufen. Das, was wir hier als Film sehen, kann man dann komplett erlaufen in der VR. Und am 2. August haben wir noch eine Finissage, wo dann die Kunsthistorikerin Pamela Skorzyn noch mal etwas aus ihrer Sicht über die Arbeit erzählt, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich ihre Arbeit sehr schätze. Sie ist ja, bezeichnet sich selbst als Transhumanistin und ist sehr, sehr interessiert an KI und 3D und überhaupt den ganzen digitalen Strömungen in der Kunst.
Okay, wunderbar. Ja, Achim, dann danke ich dir für die Privatführung hier quasi und wünsche dir alles Gute und wir sehen uns eh. Danke dir.
Ich danke dir sehr, Andi, fürs Vorbeikommen. Das ist wirklich sehr geschätzt.
Ciao, danke.
Ja.
Ja, danke dir, Achim, nochmal für deine Zeit und diese Ausstellung. Ich lege diese Schau wirklich allen wärmstens ans Herz und nicht nur denen, die sich mit fotografischen Bildern jenseits der Fotografie beschäftigen. Denn was die Ausstellung so besonders macht, finde ich, ist ihre Offenheit. Sie gibt keine fertigen Antworten, stattdessen lädt sie dazu ein, genau hinzusehen, Fragen zu stellen und die Rolle von Bildern in unseren digitalen Welten, in unserer digitalen Gesellschaft zu überdenken und die aktuellen algorithmischen Möglichkeiten unmittelbar zu erleben. Mein Dank geht natürlich auch an Dr. Sabine Maria Schmidt für den Raum, den du Achim gegeben hast, und natürlich an Achim Monet für das Gespräch. Die Ausstellung von Achim läuft noch, hat er gerade selber gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, noch bis zum 2. August in Gladbeck in der neuen Galerie. Absolut empfehlenswert. Ja, habt ihr beim Zuhören eine Frage, dann teilt eure Gedanken super gerne mit mir und schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter, dann meldet euch gerne und wir schauen, was wir gemeinsam vielleicht sogar live vor Ort machen können. Auch hier einfach eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, das kennt ihr, teilt sie mit euren Kollegen und Freunden, drückt auf Abonnieren und hinterlasst mir gerne eine Bewertung, am besten natürlich 5 Sterne, auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Dann deswegen sage ich jetzt vielen Dank und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.